Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, dem 4. März, begrüßt Sie aus dem Studio Adiar Delen. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten. Mit dem heutigen Veilchendienstag klingt die lustige fünfte Jahreszeit aus. Als Letztfaschingsunterhaltung gibt es heute die Krapfenparty beim Sitz des Deutschen Forums in Reschica. Die Stimmung wird von den Musikgruppen des Bergland-Forums aufgeheizt. Einer der ältesten Letztfaschingsbräuche im Banat wird noch in der Berggemeinde Doknatschka gehalten. Die Ortsfiliale des Deutschen Forums organisiert den Umzug mit der traditionellen Johannpuppe, die am Ende des Tages verbrannt wird. Morgen feiert die katholische Kirche den Aschermittwoch und damit den Beginn der Vor-Ostern-Fastenzeit. Ostern werden heuer am 20. April von allen Christen gefeiert, sowohl abendländischen als auch morgenländischen Glaubens. Das bischöfliche Ordinariat Temeswar organisiert zum morgigen Aschermittwoch einen Einkehrtag für seine Mitarbeiter, an dem auch die Mitarbeiter der Pfarreien teilnehmen können. Das Programm des Tages beginnt um 9.30 Uhr im Saal des Diözesanjugendzentrums und beinhaltet zwei Vorträge, die in Kleingruppendebatten besprochen werden. Das geistliche Programm leitet der Referent für die Erwachsenen- und Familienseelsorge in der griechisch-katholischen Diözese Großwardein, Pfarrer Mihai Tegzesch. Die Heilige Messe zum Aschermittwoch zelebriert Bischof Josef Csabapál im Temeswarer Dom ab 13 Uhr. Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar lädt zum Einpersonenstück Brief an den Vater von Franz Kafka am Montag kommender Woche um 19 Uhr in den Multifunktionssaal des Temescher Kreisrates ein. Es spielt Mircea Dragoman vom Jüdischen Staatstheater Bukarest. Anlass ist der 100. Todestag von Franz Kafka. Die Hommage-Performance thematisiert das angespannte Verhältnis zwischen Kafka und seinem Vater und beleuchtet den inneren Konflikt des Autors zwischen Schuld, Frustration, dem Wunsch nach Vergebung und dem Bedürfnis nach Verständnis. Die Aufführung ist in rumänischer Sprache mit Insertionen deutscher Texte bei freiem Eintritt zu besichtigen. Das Deutsche Staatstheater Temeswar lädt kommende Woche zu einer neuen Premiere ein. Es handelt sich um die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac. Anhand von drei Einzelschicksalen zeigt das Stück, wie sich die Nachkriegsgenerationen mit den historischen Ereignissen auseinandersetzen, an denen sie mehr oder weniger beteiligt waren. Es spielen Isolde Kobetz, Simona Ventila, Joanna Jakob und Radu Vulpe. Für Dramaturgie zeichnet Mira Zura verantwortlich, das Bühnenbild und die Kostüme entwarf Reka Olach, die Musik stammt von Adrian Pichorea. Die Premiere ist kommende Woche am Mittwoch, am 12. März um 19.30 Uhr angesetzt. Weitere Aufführungstermine sind am darauffolgenden Donnerstag sowie am 29. März. Eine weitere Premiere kündigt das Deutsche Staatstheater Temeswar ebenfalls in diesem Monat an. Die Adaption des berühmten Films Der Spiegel von Andrei Tarkowski. Das Projekt bringt die erzählerische Tiefe und die visuelle Kraft Tarkowskis auf die Bühne. Die Gastvorstellung wird von dem DSDT-Schauspieler Bülent Özdil inszeniert und produziert. In Kooperation mit weiteren DSDT-Künstlern wird eine Verbindung von Theater, Performance, Tanz und visueller Kunst geschaffen. Aufgeführt wird das Stück am 21. und am 22. März ab jeweils 19.30 Uhr. Zum Wetter in Westrumänien. Meist schön ist es und etwas wärmer als bisher. Der Himmel ist meist klar, der Wind weht schwach bis mäßig. Die Mindesttemperaturen in der kommenden Nacht liegen bei minus 5 bis plus 5 Grad. In der Früh bildet sich vereinzelt Nebel in der Tiefebene. Auch morgen bleibt es meist schön und es wird noch etwas wärmer als heute. Die Tagestemperaturen erreichen 13 bis 20 Grad Celsius. Das gaben die Meteorologen des Wetterzentrums Banat Kreisland bekannt.
Mike und Chick, zwei Jugendliche, die mit ihrem Leben unzufrieden sind, klauen ein Auto und begeben sich auf eine Reise, auf der sie die absolute Freiheit, die Schönheit der Welt, die wahre Freundschaft und die erste Liebe, die man nie vergisst, erfahren. Chick, nach Wolfgang Herrndorf, unter der Regie von Iris Kovac, wird am Deutschen Staatstheater Temeswar am Donnerstag, den 6. März um 19.30 Uhr aufgeführt. Die Karten sind bei der Theateragentur oder unter deutschestheater.ro erhältlich.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Sowohl innen- als auch außenpolitisch hat sich einiges in der letzten Woche getan. Darüber spreche ich heute mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, innerhalb unserer wöchentlichen Rubrik Seitenblick Politik. Über Auslandsthemen aus Europa und den USA berichten anschließend die Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb unseres Auslandsjournals. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit. Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Kasimir, Rupert und Laurentius sowie des seligen Sultan Meslenyi festgehalten. Die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Hella sowie für Adrian und die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt der heiligen Gerasim, Pavel und Juliana. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 4. März und für Sie alle spielen und singen die Banater Studiomusiker Karlsruhe, geleitet von Anton Hollig, den Titelsong ihres Albums mit Musik von Sepp Schmalz, Mein Banater Land.
Heute Nacht war ich daheim, es war so wunderschön, die Heimat wiedersehen. Mein Banater Land. Nur ein Traum, er war so wunderschön, zu schön, um wahr zu sein. Schöner Heimatort, möchten nie mehr von dir fort.
Vergesst dich nie.
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und darin kommen wir zu den aktuellen Tagesthemen. In Rumänien verpasst die sogenannte souveränistische Opposition bei weitem den Umsturz der Regierung. Der Misstrauensantrag in dieser Legislaturperiode scheiterte lächerlich. Die oppositionelle POT greift jetzt den Interimspräsidenten an. Außenpolitisch hat sich auch einiges in den letzten Tagen auf der internationalen Bühne bewegt. Der misslungene Empfang des ukrainischen Präsidenten in Washington, das darauffolgende europäische Gipfeltreffen in London und der Staatsbesuch des rumänischen Interimspräsidenten in Chișinău. Über all diese Themen sprach ich mit dem Abgeordneten der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, vor der heutigen Mittagssendung.
Seitenblick Politik.
Herr Abgeordneter, der Empfang des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky im Weißen Haus in Washington von vergangener Woche wird voraussichtlich als Wendepunkt der Außenpolitik in die Geschichtsbücher kommen. Kann man dabei von einer neuen Herangehensweise in der Diplomatie sprechen, die US-Präsident Donald Trump einleitet?
Ich glaube nicht, dass wir über Diplomatie sprechen können. Es war eine vorbereitete Angelegenheit, eine Verhandlungsstrategie, die offenbar ausgegangen ist. Allerdings für Diplomatie und zwischenstaatlichen Beziehungen war das nicht besonders gut, sage ich mal. Es war offensichtlich, dass man unbedingt dieses Abkommen wegen seltener Erden haben wollte. Es kam ja auch gestern heraus, dass ein großes Geschäft mit dem Taiwan stattgefunden hat, um Chips in den USA zu produzieren. Diese brauchen solche seltene Erden. Die Metalle, die dort enthalten sind, sind lebenswichtig für diese Produktion. Die Art und Weise, wie verhandelt wurde, war einfach skurril. Ich habe nie sowas erlebt. Meinetwegen hat es wahrscheinlich viele solche Situationen hinter verschlossenen Türen gegeben. Das ist wahrscheinlich so gewesen, aber vor der Presse, vor der gesamten Öffentlichkeit habe ich nie so etwas erlebt. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn der Krieg aufhören würde in der Ukraine, dass Frieden einkehrt. Allerdings, das kann ja nicht geschehen, indem nur auf die Ukraine Druck ausgeübt wird und der Aggressor, die Russen, schlicht und einfach zuschauen, wie die anderen nachgeben müssen in allen Punkten. Also das ist dann kein gerechter Frieden und es wird auch so einer schwer zustande kommen können. Ich glaube auch nicht, dass sowas lange dauern kann, weil in der Regel der Aggressor sich dann nur bestätigt fühlt in seiner Aggression und meint, er muss dann später nochmal versuchen.
Was kann wohl Europa und vor allem Osteuropa von den USA nach diesem Zelensky-Trump-Moment erwarten? Dieses Thema stand im Mittelpunkt des anschließenden Europagipfels in London Ende vergangener Woche. Wie soll es nun weitergehen?
Die europäische Position scheint mir die bessere zu sein. In London war es deutlich, wie sich die EU-Staaten und nicht nur auch Kanada, anscheinend inzwischen auch Australien und Japan dazu positionieren. Es wird eine sehr komplizierte Situation entstehen. Ich weiß nicht, wie sie zu entschärfen ist. Die Ukraine hat erklärt, sie ist bereit, das Abkommen zu unterzeichnen. Wie gesagt, uns fehlen die Informationen, was auf hinter verschlossenen Türen erfolgt ist. Rumänien hat da wenig zu melden. Ich glaube, wir sollten uns solidarisch mit den europäischen Partnern zeigen. Das wäre erforderlich aus meiner Sicht. Ansonsten, natürlich brauchen wir weiterhin sehr gute Beziehungen zu den USA. Mal sehen, wie das zu erreichen ist, weil letztendlich geht es hier um ganz große Einflusssphären in der Weltpolitik, wo wir nicht dran beteiligt sind. Wir spielen die großen Akteure eine Rolle. Es herrscht auch ein Wirtschaftskrieg zwischen USA und China, Zölle und so weiter. USA wollen auch in Bezug auf EU solche Zölle einführen. Es ist eine sehr, sehr komplizierte Lage. Es wird noch ein bisschen dauern, bis sich die Lage klärt.
Beim Europagipfel in London wurde auch das Szenario besprochen, wonach Republik Moldau und womöglich auch Rumänien in der nächsten Zukunft Ziele weiterer Angriffe aus Russland werden könnten. Der rumänische Interimspräsident Ilie Bolojan besuchte kurz vor dem London-Gipfel die moldauische Hauptstadt und traf sich dort mit Präsidentin Maia Sandu. Wie wichtig sind solche Besuche in diesem aktuellen geopolitischen Kontext?
Sie sind sehr wichtig, insofern Republik Moldau weder NATO noch EU-Mitglied ist. Sie sind in einer sehr unsicheren Situation im Moment, was für uns nicht gilt. Wir sind ja NATO-Mitglieder, also ich glaube nicht, dass Rumänien Ziel einer Aggression werden kann, nicht militärischer Art. Dass hierzulande die fünfte Kolonne existiert und die fünfte Kolonne agiert, haben wir schon gesehen bei der Präsidentschaftswahl. Wir sehen auch in den letzten Tagen, wie dubiose Typen aus der Gesellschaft verhaftet werden, die mit Waffen und sonstigen Sachen herumlaufen, alles illegal, alles Straftaten. Mal sehen, wie das endet, aber es ist tatsächlich sehr, sehr kompliziert in dieser internen Frage Rumäniens. Wie gesagt, ich befürchte jetzt keine Aggression von außen, aber es sind viele Leute, die wirklich nicht wahrnehmen wollen, was sich da abspielt und wie sich das Ganze abgespielt hat. Sie lassen sich täuschen von verschiedenen komischen Parolen, die veröffentlicht werden von falschen Messias und solchen Typen, die da große Versprechungen machen und so, aufgrund von Unzufriedenheiten, meinetwegen sozialer Art, aber auf ziemlich obskuren, pseudoreligiösen Äußerungen, die vernebelten Mitbürgern irgendwelche Perspektiven versprechen, die es ja nicht geben kann. Geschehen solche schreckliche Sachen. Ich kann nur hoffen, dass bei der Präsidentschaftswahl ein normaler, proeuropäischer Kandidat die Wahlen gewinnt und diesem Ganzen ein Ende setzt. Aber bis dahin wird das noch 2 Monate dauern und solche politische Kräfte, aber auch solche Leute, die da als fünfte Kolonne agieren, werden weiterhin sehr aktiv sein. Es wird die Bewährungsfrage für den Staat sein, wie er darauf reagiert und wie diese Sachen dann korrigiert werden.
Von der Außenpolitik zur Innenpolitik, ein gescheiterter Misstrauensantrag der Opposition gegen die Regierung und mehr. Was tut sich auf der innenpolitischen Szene?
Ja, die extremistische Opposition, POT, SOS, Aur, haben einen peinlichen Versuch gestartet, die Regierung zu stürzen. Es steht ihnen zu, laut Verfassung, bitteschön, sie dürfen einen Misstrauensantrag stellen, obwohl es sonnenklar war von Anfang an, dass sie es bei weitem nicht schaffen werden. Die USR, die andere Oppositionspartei, hat von Anfang an gesagt, dass sie sowas nicht unterstützen. Also sie hatten von Anfang an nicht mal alle Stimmen der Opposition. Zum Schluss war es richtig peinlich. Sie hatten weniger Stimmen als Unterschriften für den Misstrauensantrag, also haben sich lächerlich gemacht. Jetzt dürfen sie keinen mehr bis Herbst stellen in der nächsten Sitzungszeit. Auch die Debatte war eher lächerlich, Beleidigungen oder so. Inzwischen haben sie auch noch die Gesetze beim Verfassungsgericht angegriffen, die den Abschuss der Drohnen zum Beispiel in Rumänien erlauben würden. Das Militär braucht einen gesetzlichen Rahmen, um sowas zu tun. Also wenn man sich diese politischen Gesten anschaut, agieren sie wirklich wie die fünfte Kolonne des Feinds, egal welcher der wäre. Also wir geben ein Gesetz heraus, um feindliche Drohnen, die Rumänien überfliegen, abzuschießen. Und diese Typen greifen die Gesetze beim Verfassungsgericht an. Ich kann nur hoffen, dass das Verfassungsgericht diese Klagen zurückweist. Aber diese Art politisch zu agieren, bringt sehr, sehr große Fragen auf.
Es gibt noch eine Steigerung. Die Opposition will nun den Interimspräsidenten suspendieren. Ist das überhaupt verfassungsgemäß möglich?
Ja, sie wollen eigentlich was anderes. Sie wollen Ilie Bolojan als Senatspräsident abwählen und dadurch soll er die Eigenschaft als Interimspräsident zu verlieren. Ein Hirngespinst der sogenannten Partei POT, wo ein paar Familien und Bekannte eine Partei gegründet wurde, die von Typen gewählt worden sind, die nicht einmal wussten, wen sie wählen. Es gibt auch sowas anscheinend in Rumänien. Offensichtlich gefällt vielen ein demokratisches Rumänien nicht mehr oder nicht. Fakt ist, dass dieser Versuch anscheinend gestartet wurde beim Senat. Ich gebe ihm auch 0,0 Chancen. Ich glaube auch nicht, dass sich auch in diesem Fall die USR sich zu sowas assoziieren wird. Also ich glaube, es wird eine breite Mehrheit gegen diesen peinlichen Versuch geben. Er ist auch im Sinne des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl. Da versuchen diese Typen alles Mögliche, aber es wird scheitern.
Ihre Sendung in deutscher Sprache. Radio
Grüß Gott, ihr Freunde all, ein Lied von der Markosch Blaskapelle war das und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde, wie beispielsweise die Jägerpolka von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländern sowie die Resi-Polka aufgespielt von der Temeswarer Blasmusik, geleitet von Franz Hoffner. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie und Auslandsthemen stehen des Weiteren bei uns an. In unserem Auslandsjournal haben wir auch diesmal Aktuelles aus Europa und den USA vom österreichischen Rundfunk in Wien sowie Lifestyle-Beiträge aus der Euromax-Sendung der Deutschen Welle in Berlin parat. Doch beginnen wollen wir mit den Themen aus den heutigen ORF-Morgenjournalen.
Ö1 Journal.
Mit Franz Renner, Dienstag, der 4. März. Österreich hat seit gestern eine neue Regierung. Ihre Spitzen gaben am Abend das erste gemeinsame Interview. Irgendwie kompromissselig, sonst aber mit eher vagen Ansagen. Wir beginnen in den USA mit dem Versuch, teils verwirrende Ankündigungen von Präsident Donald Trump zu entwirren bzw. zu klären. Da geht es um angeblich mit heute in Kraft tretende höhere Zölle gegen Waren aus Kanada, Mexiko und China und um das Einfrieren von Waffenlieferungen an die Ukraine. In Washington ist unsere Korrespondentin Barbara Wolschek. 4 Tage ist es nun her, dass der ukrainische Präsident Zelensky im Oval Office vor Live-Kameras vorgeführt und dann aus dem Weißen Haus geworfen worden ist. Was hat Trump nun bezüglich Militärhilfe verfügt?
Donald Trump hat den sofortigen Stopp der Ukraine-Hilfen verfügt, also jener Hilfen, die noch unter Joe Biden beschlossen worden sind und die auch bereits auf dem Weg sind und teilweise auch schon in Ländern Europas angekommen sind, etwa in Polen. Ganz überraschend ist das nicht. Manche meinen sogar, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, denn Donald Trump war nie ein Freund der Ukraine-Hilfen und er hat sich auch vor seiner Wahl zum Präsidenten schon torpediert. Und seit diesem Streit am Freitag da im Weißen Haus vor den Augen der Weltöffentlichkeit, da war diese Aussetzung der Hilfen immer wieder verstärkt Thema, dass Zelensky zuletzt auch noch gemeint hat, nämlich gestern, ein Ende des Krieges, das sei noch weit entfernt, das hat Donald Trump dann zusätzlich aufgebracht.
Trifft das nun alle versprochenen Waffenlieferungen der USA an die Ukraine oder nur ausgewählte?
Das ist noch nicht ganz klar. Die New York Times schreibt von Waffenlieferungen, von nämlich Waffen und Munition im Wert von 1 Milliarde Dollar. Ob darüber hinaus jetzt auch noch wirtschaftliche Hilfe betroffen ist oder etwa die Hilfe bei der Ausbildung ukrainischer Soldaten auch mit betroffen ist oder etwa auch die Bereitstellung von Aufklärungsinformationen, da sind die Details noch nicht klar.
Ist dieser Stopp der Waffenlieferungen nun mit konkreten Forderungen Trumps an Zelensky und die Ukraine unterlegt, mit einer Art Ultimatum?
Es gibt eine konkrete Forderung und die lautet, Zelensky müsse bereit sein für Verhandlungen mit Russland. Das ist die ausformulierte Forderung. Er müsse bereit sein, Frieden zu schließen. Das heißt im übertragenen Sinne, muss allerdings zu sehr, sehr viel bereit sein, nämlich auch bereit sein, auf viel zu verzichten, darunter wohl auf Teile der Ukraine und wohl auch auf eine amerikanische Sicherheitsgarantie, denn die hat er ja im Weißen Haus zuletzt nicht bekommen. Und er wird wohl auch ein Rohstoffabkommen mit den USA schließen müssen. Trump will, und das ist auch ganz klar in diesem ganzen Zusammenhang her, er will die Beziehungen zwischen Russland und den USA normalisieren. Das heißt, wenn er jetzt die Militärhilfen an die Ukraine aussetzt, dann erhöht er sozusagen den maximalen Druck auf Zelensky.
Wir bleiben im Weißen Haus und beim Thema Drohungen und Sanktionen, wechseln aber das Thema. Um höhere Zölle gegen Kanada, Mexiko und China geht es. Da konnte man zuletzt den Überblick verlieren, einmal hü, dann wieder hot. Um welche geht es heute und treten die tatsächlich in Kraft?
Es werden 25% Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada eingehoben und in Kraft sind sie bereits getreten, nämlich um Mitternacht amerikanischer Zeit. Und auch auf Waren aus China werden noch einmal zusätzliche Zölle eingehoben. Hier hatte Trump ja schon 10% Zölle angekündigt. Die will er noch einmal verdoppeln auf 20%.
Und gibt es schon Informationen über die Reaktionen Kanadas, Mexikos und auch Chinas?
Ja, Kanada will prompt reagieren. Man hat ebenso Gegenzölle, wenn man so will, angekündigt. 25% Zölle auf amerikanische Waren. Und sollten die amerikanischen Zölle bestehen bleiben, dann will man auch andere Maßnahmen ergreifen. Also da ist sogar über den Stopp von Ölexporten in die USA zumindest schon einmal lauter nachgedacht worden. Das würde Amerika wirklich hart treffen. Auch Mexiko und auch China planen Gegenmaßnahmen. Und das alles sind natürlich Vorzeichen eines Handelskrieges. Das mögen die Börsen übrigens überhaupt nicht. Die Kurse haben zuletzt stark nachgegeben.
Unsere Washington-Korrespondentin Barbara Wolschek war das. Dankeschön.
Einen schönen guten Tag.
Als ob es die noch gebraucht hätte, die neuen Ankündigungen Donald Trumps, insbesondere zur Ukraine. Herrscht doch seit Tagen ohne dies schon helle Aufregung in den europäischen Staatskanzleien zur Frage, wie Europa die Militärhilfe für die Ukraine und die eigene Verteidigung stemmen kann. Am Donnerstag, also übermorgen, gibt es dazu in Brüssel einen EU-Sondergipfel. Davor gab es Post von Kommissionschefin von der Leyen an die Mitgliedstaaten. Und zwar mit Vorschlägen, wie die massive Aufrüstung Europas an den Schuldenregeln vorbei zu bewerkstelligen wäre. Aus Brüssel, Tim Kuball.
Europa unter Zugzwang. Seit vergangener Woche ist klar, Donald Trump hat die schützende Hand der USA zumindest vorerst zurückgezogen. Europa steht plötzlich alleine da und versucht jetzt im Eiltempo die Eigenständigkeit. Zumindest eine Überschrift hat die EU-Kommission schon gefunden. Rearm Europe, übersetzt Europa wieder bewaffnen oder wieder aufrüsten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
I will inform the member states through a letter about the Rearm Europe plan.
Sie werde die Mitgliedstaaten heute brieflich über den Rearm Europe Plan informieren, erklärt die Kommissionspräsidentin gestern. Europas Verteidigung müsse massiv gestärkt werden, das stehe außer Frage.
We need a massive surge in defense without any question.
Man wolle einen dauerhaften Frieden in der Ukraine, aber das setze Stärke voraus.
Lasting peace can only be built on strength.
Das beginne damit, sich selbst zu stärken.
Strength begins with strengthening ourselves.
In den kommenden 10 Jahren müsste Europa laut EU-Kommission bis zu 500 Milliarden Euro für die eigene Stärke in die Hand nehmen. Beim Sondergipfel am Donnerstag werden die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden müssen, woher das Geld kommen soll. Der Brief aus Brüssel ist für Brüsseler Verhältnisse durchaus unüblich, bis zuletzt unter Verschluss. Als so gut wie ausgemacht gilt eine Lockerung der Maastricht-Kriterien, also der EU-Obergrenze für neue Schulden. Die EU-Länder sollen damit die Möglichkeit bekommen, Milliarden für Verteidigung auszugeben, ohne gegen die eigenen Regeln zu verstoßen. Möglich würde das die Schutzklausel machen. Wie etwa bei Corona wird ein vorübergehender Haushaltsausnahmezustand erklärt. Notwendig dazu eine qualitative Mehrheit, also mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten mit 65% der EU-Bevölkerung. Das sollte sich auch bei Gegenstimmen von Ungarn und der Slowakei ausgehen. Umstrittener ist der Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Er will einen EU-Verteidigungstopf mit 200 Milliarden Euro füllen, finanziert aus 9 gemeinsamen Schulden der EU. Eine Mehrheit dafür am EU-Sondergipfel gilt als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist hier eine Koalition der Willigen, inklusive Großbritannien, die gemeinsam vorangehen. Weitere Möglichkeiten sind die Umwidmung nicht genutzter EU-Gelder. 93 Milliarden Euro sind etwa aus dem Corona-Hilfsfonds übrig geblieben. Hier müsste jeweils das betroffene Land zustimmen, möglicherweise ein Verwaltungsalbtraum. Und zuletzt die eingefrorenen 230 Milliarden Euro der russischen Zentralbank. Polen, Finnland und Estland machen sich dafür stark, diese Milliarden in die europäische Verteidigung zu stecken. Auch wenn im Grunde noch nichts feststeht außer der Überschrift. Die Aktien europäischer Waffenproduzenten erleben schon jetzt einen Höhenflug.
Österreich wird beim Sondergipfel am Donnerstag vom Bundeskanzler vertreten. Seit gestern ist das Christian Stocker. Er führt eine Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS an. Angelobt wurde die neue Regierung am Vormittag. Am Abend gaben die Parteichefs bzw. die Parteichefin der drei Koalitionsparteien im ORF ihr erstes gemeinsames Interview. Bundeskanzler Stocker, Vizekanzler Babler, Außenministerin Meindl-Reisinger. Ganz geschmeidig geht das ja noch nicht von der Zunge. Im Interview zeigen sie sich ganz allgemein voller Tatendrang, im Konkreten aber doch recht vage. Eva Haslinger hat das Gespräch zusammengefasst.
Es sind drei Regierungsspitzen ohne Regierungserfahrung. Angesichts schwieriger wirtschaftlicher und geopolitischer Umstände die beste Wahl? Bundeskanzler Christian Stocker, ÖVP.
Es wird dann die Zukunft zeigen und die Bewertung, ob das die beste Wahl war oder nicht. Ich werde mich bemühen und mein Bestes jedenfalls geben.
Ähnlich Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, NEOS.
Natürlich muss ich lernen, keine Frage. Und ich habe ein gerütteltes Maß an Respekt vor der Arbeit, die da auf uns zukommt, auf mich zukommt.
Warum hat jetzt funktioniert, was im Jänner noch gescheitert ist? Vizekanzler Andreas Babler, SPÖ.
Man hat gesehen, was drohen könnte, wenn Herbert Kickl tatsächlich Bundeskanzler wird und dass das keine gute Konstellation für Österreich ist.
Auf die neue Regierung warten schwierige budgetäre Voraussetzungen. Man hat sich auf ein Sparpaket geeinigt. Aber was, wenn die derzeitigen Zahlen nicht halten und nach unten korrigiert werden müssen? Stocker?
Die Zahlen, die bisher am Tisch liegen, zeigen uns, dass das, was wir vereinbart haben, ausreichen sollte. Wenn neue Zahlen kommen, werden wir darüber reden müssen.
Babler auf die Frage, ob es neue Steuern geben könnte, wenn die Zahlen nicht halten.
Dann können Sie uns gerne einladen, nachdem wir das miteinander beraten haben, und dann wird man das mit Ihnen erörtern. Aber jetzt gehen wir davon aus, dass diese Zahlen noch halten können.
Ein großer Budgetbrocken sind die Pensionen, ein Bereich, bei dem die NEOS im Regierungsprogramm gerne weitergegangen wären. Meinl-Reisinger.
Ja, wenn es ein 100% NEOS-Programm wäre, dann wäre das anders. Aber gegenüber dem, wo wir Ende Dezember gestanden wären, ist das jedoch deutlich weitergegangen.
Kompromisse waren auch beim Thema Migration notwendig. In diesem Bereich will vor allem die ÖVP einen schärferen Kurs fahren. Der Familiennachzug soll gestoppt werden.
Sofort heißt jetzt.
So Kanzler Stocker. Trotz Zweifel, dass das mit EU-Recht vereinbar ist.
Das gestehe ich schon zu, dass das nicht unumstritten ist.
Hier musste die SPÖ nachgeben.
Und ich brauche Ihnen nicht sagen, dass das der SPÖ wahrscheinlich anders ausgesehen hätte.
Wenig Konkretes ließen sich die drei entlocken zum Thema Bundesstaatsanwaltschaft oder zweites verpflichtendes Kindergartenjahr. Wann genau diese Maßnahmen umgesetzt werden, lassen sie offen. Unklar blieb auch, welche Förderungen gestrichen werden oder wie eine verfassungskonforme Messenger-Überwachung aussehen könnte. Stellt sich die Frage, ob es drei so unterschiedliche Parteien schaffen werden, die gesamte Legislaturperiode durchzuhalten.
Es ist der Anspruch unserer gesamten Regierung, dass wir 5 Jahre lang zusammenarbeiten.
Glauben Sie ernsthaft, dass wir jetzt wochenlang zu den Strapazen der Österreicherinnen und Österreicher verhandelt haben und gleichzeitig irgendwie schon damit liebäugeln, dass das nicht 5 Jahre hält?
Ich finde es einigermaßen bemerkenswert. Wir wurden gefragt, wie lange dauert es, bis wir eine Regierung haben, mit Sommerregierung? Wie lange dauert es, bis die wieder vorbei ist?
Dennoch ist auch eines klar, eine Liebesheirat ist dieses Bündnis nicht, eher eine Zweckgemeinschaft.
Eine Stunde Dreierkoalition im Interview, zusammengefasst von Eva Haslinger. Das war's mit den Morgenjournalen für heute. Für das Team mit Christine Tönige-Frenkenberger, Regie, Wilhelm Wimmer, Technik und alle anderen Beteiligten verabschiedet sich Franz Renner. Genießen Sie den Tag und bleiben Sie dran.
Cheers, my new one home. Wieder Karneval gefeiert. Eines der Highlights in der italienischen Lagunenstadt, das jedes Jahr Touristenströme aus aller Welt anlockt. Aber wie erleben die Einheimischen das Spektakel?
Hi, ich bin Anna und ich zeige euch, wie wir den Karneval in Venedig überleben. Jedes Jahr besuchen Millionen Menschen Venedig zur Karnevalszeit. Viele von ihnen verkleiden sich aufwendig. In dieser Zeit sind die Straßen und Plätze der Stadt oft krachend voll. Das Wichtigste, ihr solltet wissen, wie man sich am besten durch die Stadt bewegt, denn wie ihr sehen könnt, ist alles voller Menschen. Um überfüllte Orte zu meiden, gehe ich durch Nebenstraßen wie diese hier. Hier sind deutlich weniger Leute. Der Karneval von Venedig ist einer der berühmtesten und ältesten Karnevale der Welt. Seine Ursprünge stammen aus dem 11. Jahrhundert. Besonders populär wurde er aber erst im 18. Jahrhundert. Historisch gesehen war er eine Möglichkeit für Menschen, aus verschiedenen sozialen Schichten zusammenzukommen. Heute ist er ein großes, 2,5-wöchiges Fest mit Umzügen, Musik und vielen Kostümen und Masken. Wir befinden uns gerade in einem einzigartigen Geschäft in Venedig. Diese Masken werden alle von zwei Schwestern handgefertigt. Es ist also ein Familienunternehmen, das schon seit Generationen hier ansässig ist. Persönlich trage ich eigentlich keine Masken und meine Freunde auch nicht, aber wir mögen es, wenn wir sie bei Touristen sehen. Wenn man eine Maske trägt, kann man nicht wirklich erkennen, ob jemand reich oder arm ist. Und so wurde jeder als gleich angesehen. Das ist das Schöne daran. Während der Karnevalswochen im Februar genießen die Einheimischen, genau wie die Touristen, einige traditionelle Köstlichkeiten, wie diese frittierten Teigbällchen. Während des Karnevals essen wir gerne Fritelle. Es gibt drei Sorten. Ich habe sie schon als Kind gegessen. Sie sind verschieden gefüllt. Im Venezianer sind Pinienkerne und Rosinen. In der Crema ist Sahne. Und Sabayone ist eher cremig, aber mit Alkohol.
Prost!
Keiner hat gesagt, dass sie einfach zu essen wären. Meine Lieblingssorte ist Crema. Das ist ehrlich gesagt die beste. Das hier esse ich auf. Während des Karnevals und auch der Hochsaison verlassen viele Einheimische die Lagunenstadt. Wenn ich bleibe, treffe ich mich mit Freunden auf dem Campo dei Tolentini im Westen Venedigs. Jetzt sind wir abseits des Zentrums, haben uns ein paar Drinks geschnappt und nehmen sie mit auf ein Boot für eine Fahrt über ein paar der kleinen Kanäle. Cin cin! Während des Karnevals finden auf den großen Plätzen, in Gebäuden und sogar auf den Kanälen Dutzende öffentliche Veranstaltungen statt. Meine Freunde und ich sind dann gerne eher auf den abseitiger gelegenen Kanälen. Im Grunde treffen wir uns einfach mit Freunden, feiern, trinken was zusammen. Nichts Verrücktes. Meistens meiden wir die überfüllten Orte. Aber manchmal gehen wir zusammen dahin, wo gerade so richtig was los ist. Wenn wir Lust drauf haben, machen wir das schon auch mal. Nach einem einer entspannten Fahrt geht die Party an Land weiter. Campo Santa Margherita ist als Studentenviertel bekannt. Hier treffen sich viele junge Einheimische nach der Arbeit oder der Uni.
Für mich ist der Karneval ein richtig ikonisches Ereignis in Venedig. Allerdings, sagen wir mal, als Einheimische auch etwas kompliziert. Es sind so viele Leute in der Stadt, dass es sehr schwierig ist, durch die Straßen zu laufen. Weshalb wir Venezianer uns gerne während des Karnevals etwas zurückziehen.
Das ist kein so super zentraler Teil der Stadt. Daher sind hier auch während des Karnevals nicht so viele Menschen unterwegs. Ich lebe in der Nähe der Rialto-Brücke. Und manchmal komme ich kaum aus dem Haus, weil zu viele Menschen direkt davor sind.
Vielen Dank, dass ihr mit mir, einer Venezianerin, einen Tag während des Karnevals verbracht habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das Wattenmeer in Norddeutschland ist ein Naturschauspiel. Kein Wunder, dass es seit 2014 zum Weltnaturerbe zählt. Euromax-Reporterin Gönnel Ketels hat dort einen Tag verbracht, viele Tipps für euch mitgebracht und nicht nur nasse Füße bekommen.
Wie ist es wohl, auf dem Meeresgrund zu spazieren? Lasst es uns herausfinden. Willkommen am Wattenmeer. Das Wattenmeer der Nordsee ist das größte Wattenmeer der Welt. Watt nennt man den Meeresboden, der bei Ebbe trocken liegt und bei Flut vom Meerwasser bedeckt ist. Das Wattenmeer der Nordsee gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO. Ich bin unterwegs im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer in Deutschland. Mein Tag beginnt um 6 Uhr morgens mit einer Wattwanderung. Wattführer Joke Pulia nimmt uns mit auf eine 10 Kilometer lange Tour. Buchstäblich auf dem Meeresboden. Das gilt nur bei Ebbe oder Niedrigwasser. Joke zeigt uns einige Bewohner des Wattenmeers, die ich ohne ihn nicht entdeckt hätte.
So, damit wir mal schaut, was hier so alles schwimmt.
Doch viel Zeit haben wir nicht. Wir müssen weiter, bevor die Flut kommt und das Wasser steigt. Zweimal pro Tag wechseln hier Ebbe und Flut.
Das hat sich hier weiter vertieft. Das ist ein Stückchen da hinten rüber. Die Strömung jetzt hier drin, ne? Ein Stückchen hier rüber.
Zum hohen Wasserstand kommt noch ein Regenschauer. Wir haben jetzt jedes Wetter durch und kommen nass, aber glücklich ans Ziel auf Minsener Oog. Unser Weg geht jetzt zurück zum Festland. Wir müssen zurück sein, bevor die Flut das Watt komplett überspült. Was für ein Abenteuer! Nach so viel Natur ist es Zeit für Land und Leute. Wir fahren in die Küstenstadt Norden in Ostfriesland. Ich freue mich auf eine Pause. Und zwar genauso, wie die Ostfriesen sie am liebsten machen. Eine Teezeit. Tee ist hier nicht bloß ein Getränk. Teetiet, also Teezeit, ist Teil der ostfriesischen Kultur. Zuerst gibt man den Candiszucker oder auch Klontje in die Tasse, dann den schwarzen Tee dazu. Wenn man es richtig macht, kann man den Zucker knistern hören. Und jetzt kommt der lustigste Teil. Man gießt die Sahne kreisförmig gegen den Uhrzeigersinn hinein. Auf diese Weise steigen diese kleinen Wölkchen im Tee auf. Aber nicht umrühren. Man trinkt den Tee in 3 Schlucken. Der erste Schluck ist cremig. Der zweite ist bitter. Und der dritte sehr süß. Wenn euch die Geschichte des Ostfriesentees interessiert, empfehle ich das Teemuseum in Norden. Mir fehlt die Zeit, denn ich habe ein Date mit einigen faszinierenden Bewohnern des Wattenmeers. Die Seehundstation ist eine der Hauptattraktionen in Norden. Verletzte und ausgestoßene Seehunde können sich hier erholen, damit sie wieder in ihren Lebensraum zurückkehren können. Seehunde gehören zu den Raubtieren der Meere, die Menschen eher selten zu Gesicht bekommen. Sie bringen im Sommer ihre Jungen zur Welt. Wenn Seehundwelpen ihre Mutter verlieren, landen sie in der Station. Besucher können hier mehr über die süßen Säuger erfahren. Ich darf Tierpflegerin Moni bei der Fütterung begleiten. Auf dem Speiseplan steht Hering. Nach durchschnittlich 63 Tagen haben sich die Tiere 25 Kilo Körpergewicht angefressen und können wieder ausgewildert werden. Dass die Seehunde überhaupt hierher gebracht werden, liegt oft an Menschen, die den wilden Tieren in der Natur zu nahe kommen. Bei so viel Fisch bekomme ich auch Hunger. Für mein Essen trete ich eine besondere Reise an. Jetzt kommen wir zu dem vielleicht teuersten Fischbrötchen der Welt. Es ist deshalb so teuer, weil ich erst ein Flugzeug nehmen muss, um mein Ziel zu erreichen. Der Flug dauert etwa 5 Minuten. Zugegeben, eine etwas verrückte Idee. Tatsächlich nutzen aber viele das Flugzeug, um von hier zur Insel Jüst zu kommen. Eine Fähre kostet ähnlich viel. Für 49 Euro gibt es einen fantastischen Blick auf die Nordsee. Das war der kürzeste Flug meines Lebens. Jetzt auf zum Fischbrötchenstand. Vom Flughafen geht es mit dem E-Bike zum Strand.
Ich hätte gern ein kräutermattiges Brötchen.
Fischbrötchen sind das norddeutsche Streetfood. Ein gutes erkennt ihr daran, dass es frisch für euch zubereitet wird. Das Wattenmeer hat es mir richtig angetan, vor allem die kleinen und großen Bewohner. Auch weil das hier meine Heimat ist, war es eine besondere Erfahrung, sie mit euch zu teilen. Danke, bis zum nächsten Mal.
Das war's schon wieder von Euromax. Auf unseren Social-Media-Kanälen findet ihr noch mehr tolle Geschichten aus ganz Europa. Schaut doch mal rein. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.
Eine Konzertaufnahme aus dem Europäischen Kulturhauptstadtjahr mit der Temeswarer Blasmusik von Franz Hofner war das. Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Jahresempfang der Deutschen Außenhandelskammer in Bukarest, Wurstkostprobe in Hatzfeld und Kronstädter Bachchor. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der kommenden Auflage sehen Sie darin einen Beitrag zu den Faschingsfesten in Schanad und Groß-St. Nikolaus. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar und ausgestrahlt wird sie samstags um 11 Uhr sowie sonntags um 8 Uhr im TV Arad. Diese Woche mit weiteren Aufzeichnungen vom Konzert der deutschen Kapelle Wadelbeißer in Neuarad. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Krisengipfel in London nach beispiellosem Eklat im Weißen Haus. EU-Kommissionschefin: Europa muss dringend aufrüsten. So lautet der Titel des Eröffnungsbeitrags mit Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite: Premier Ciolacu will die USR nun doch in der Regierungskoalition, USR-Chefin Lasconi nicht mit ihm als Regierungschef. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus unserer Umgebung: Betriebskosten reduziert, Investitionen erhöht, Temescher Kreisrat mit ausgeglichenem Haushalt, Kreis Karas Severin und Stadt Reschica segnen das Eisenbahnvorhaben Reschica-Temeswar ab und Bauträger gesucht, 29 Millionen Euro für die Umgestaltung der Temeswarer Fabrikstadt. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts Auslandwirtschaft, vermischtes Meinung und Bericht sowie Programm und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in Ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Und hier sind auch die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten von Radio Temeswar. Letztfaschingsunterhaltungen gibt es heute im Banater Bergland und damit klingt die lustige fünfte Jahreszeit aus. Morgen ist Aschermittwoch und damit beginnt die Fastenzeit vor Ostern. Das bischöfliche Ordinariat Temeswar organisiert zum morgigen Aschermittwoch einen Einkehrtag für seine Mitarbeiter. Die Heilige Messe zum Aschermittwoch zelebriert Bischof Josef Csabapál im Temeswarer Dom ab 13 Uhr. Das Deutsche Kulturzentrum Temeswar lädt zum Ein-Personen-Stück-Brief an den Vater von Franz Kafka am Montag kommender Woche um 19 Uhr in den Multifunktionssaal des Temescher Kreisrates ein und das Deutsche Staatstheater Temeswar plant zwei Premieren in diesem Monat, die Präsidentinnen von Werner Schwab unter der Regie von Iris Kovac am 12. März und die Adaption des berühmten Films Der Spiegel von Andrei Tarkowski, inszeniert und produziert vom DSDT-Schauspieler Bülent Üzdil am 21. März. Zum Wetter in Westrumänien: meist schön und etwas wärmer als bisher. Mindesttemperaturen nachts über minus 5 bis plus 5 Grad. Tagestemperatur morgen 13 bis 20 Grad Celsius.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Radio
MSV. Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Ausculta auf radiotimișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania empfangen. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an german@radiotimișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Bei Radio Temeswar empfangen Sie im Folgenden die Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Falls Sie aber noch mehr deutschsprachiges Programm verfolgen möchten, hören Sie täglich auch die deutsche Sendung Treffpunkt am Vormittag aus Fünfkirchen, Ungarn, vor unserer Mittagsstunde, und die deutsche Sendung aus Bukarest nach unserer Mittagssendung Alles auf Mittelwelle. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von Hans Eichinger und seiner Original Donaufranken, und es heißt Auf Wiedersehen bei Blasmusik. Hiermit klingt auch unsere heutige deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar, oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelean.
Auf Wiedersehen bei Blasmusik.